Ihr Lieben, ich möchte heute anknüpfen an die Predigt, die ich vor 2 Wochen gehalten habe. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern, hoffentlich. Es ging darum, was Gott uns gezeigt hat, was er in den nächsten Jahren mit uns vorhat, wer wir sein sollen, wie wir leben können, welche Kraft er durch uns fließen lassen möchte. Wir haben das in einem Satz zusammengefasst, den ihr wahrscheinlich in den nächsten Monaten öfter hören werdet. Und wenn ich in einem halben Jahr euch nachts um 2:30 wecke, werdet ihr ihn mir auch sagen können. Das ist das Ziel dessen. Wir sagen, wir wollen gemeinsam auf etwas zuleben, was der Herr uns gegeben hat, dass wir wissen, wohin wir gehen und dass wir es miteinander tun. Also, dieser eine Satz lautet, als ein Leuchtturm in unserer Umgebung wollen wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. Und das in einer Zeit, die so ist, wie sie gerade ist. Wir haben gerade gebetet für unsere jüdischen Mitbürger. Wir stehen als Christen natürlich auch mit in diesem Spannungsfeld. Und darin Leuchtturm zu sein, darin zu erwarten, dass Gottes Herrschaft, seine Gnade, sein Licht durch uns hindurch andere erreicht, ist eine starke Berufung Gottes und will uns mitnehmen auf einen Weg, der uns verändert. Denn natürlich könnten wir diesen Satz auch uns über jede Tür heften oder an die Pinnwand oder überall, wo wir ihn sehen, auf die Beamerwand. Wenn dieser Satz aber mehr sein soll als eine gute Absichtserklärung oder so eine mittelfristige Motivation oder schöne Zukunftsmusik, wenn er mehr sein soll als das, müssen wir Jesus an unser Herz lassen. Brauchen wir Veränderung. Und ich habe es schon ein bisschen angedeutet und das wird uns in den nächsten Monaten beschäftigen. Auch in unserem Zusammensein als Gemeinde glaube ich, dass der Herr etwas verändern und bewegen will. Dass das, was sich unter uns so eingeschliffen hat als selbstverständliche Kultur unseres Umgehens, unserer Erwartung aneinander, unserer Kommunikation miteinander, unsere Schritte, die wir im Glauben gehen, wie wir Gott Raum geben, auch das möchte der Heilige Geist verändern. Unsere Gemeindekultur, das, wie wir selbstverständlich so leben, das, worüber wir nicht mehr nachdenken müssen, das, was wir eigentlich sagen und tun, weil wir es schon gewohnt sind, damit wir Leuchtturm der Herrlichkeit Gottes sind, möchte er an dein und an mein Herz heran. Wir brauchen Veränderung. Und Gemeindekultur wird sich wahrscheinlich nicht so verändern, indem wir ganz viel darüber predigen und das war dann schick und schön, oder indem wir irgendwelche Appelle regelmäßig an die Gemeinde richten. Oder indem wir aufeinander innerlich zeigen, sagen, oh ja, er oder sie, da müssten mal die nächsten Schritte erfolgen. Gemeindekultur wird sich dann ändern, wenn ich Jesus an mein Herz lasse. Das ist der Schlüssel. Wenn du Jesus an dein Herz lässt und nicht zuerst auf die anderen schaust. Und damit bin ich bei der Frage, die mich heute beschäftigt. Ist die Frage, wie ist es denn möglich, aus dem, was wir persönlich erleben, aus dem, was uns im Herzen berührt, aus dem, was Gott zu uns spricht, echte Veränderung erwachsen zu lassen? Denn in der Tat sind das 2 Paar Schuhe. Zum einen, dass Jesus mich anspricht, dass ich berührt bin, dass in meinem Herzen sich etwas regt. Und zum anderen ganz konkret das in mein Leben zu übertragen. Meinen Horizont tatsächlich zu weiten. Veränderung in meinem Leben wirklich zuzulassen. Das sind 2 Paar Schuhe. Berührung allein ist noch keine Veränderung. Wenn du also nach einem Gottesdienst nach Hause gehst und sagst, boah, war das gut, ich bin dem Herrn begegnet, ist das noch nicht eine Veränderung. Was daraus folgt, kann dein Leben verändern. Aber die Berührung allein, dieses Ergriffensein allein, ist es noch nicht. Ihr Lieben, eigentlich verstehe ich Nachfolge so, dass Jesus uns etwas gönnt. Er gönnt uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, Es geht um Veränderung. Aber wenn wir sie in diesem Kontext hören, nicht eine Forderung, die Gott an uns hat, nicht etwas, wo er sagt, jetzt auch noch das für euch, sondern Jesus gönnt uns, ihn immer mehr zu entdecken. Trotz unserer Ecken und Kanten immer mehr, Schritt für Schritt, und wenn es ganz kleine sind, zu werden wie er. Dann verstehen wir, was Nachfolge ist. Vielleicht kennt ihr das, so wie ich es für mich oft erlebe. Wenn ich erlebe, dass Jesus zu mir spricht, das kann ganz unterschiedlich sein, durch einen Gedanken oder ein Bibelwort oder etwas, was Geschwister zu mir sagen oder eine Predigt, die ich höre oder ein Lied, was ich singe, ganz viele Möglichkeiten. Wenn ich also merke und spüre, da hat Jesus mich angesprochen, dann möchte ich natürlich das auch in mein Leben übertragen. Dann will ich das umsetzen. Das will ich aufrichtig und ehrlich, und das würde ich jedem von euch auch unterstellen. Ich merke dann, dass aber bei mir das irgendwie dann nicht ganz so leicht immer ist. Ja, ich weiß, Jesus meint es gut mit mir. Ja, ich weiß, er ist an meiner Seite. Ja, ich weiß, er wird mich nicht überfordern, schon gar nicht mir etwas schaden. Das weiß ich alles, das ist sonnenklar. Und trotzdem, wenn ich mich dran mache, bestimmte Dinge dann wirklich in mein Leben zu überführen, Gedanken nicht mehr zu denken, da wo ich über jemanden geredet habe, das nicht mehr zu tun, dann stoße ich schnell an meine alten Grenzen und Hindernisse. Und dann merke ich, wie mühsam das ist, und dann irgendwann bleibt es so, wie es war. Bis der Herr ein nächstes Mal redet. Kennt ihr so eine Spirale? Diese alten Grenzen, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Gedanken, die mir sagen, was möglich ist und was auch nicht. Oder Befürchtungen, die mich an das binden, was ich kenne, was mir vertraut ist. Zweifel, die das hinterfragen, was Jesus gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Das ist die Urversuchung der Menschen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hast du dich nicht verhört? Das kann er doch so nicht meinen. Nee, nicht wirklich. Es können unverheilte Verletzungen sein, die mich wie in mein Schneckenhaus zurückziehen und dort festhalten. Es können Festlegungen sein, dass ich dieses oder jenes nie wieder sage, nie wieder tue, weil ich mich schützen muss. Ich will niemanden mehr an mein Herz so nah ranlassen, auch manchmal Gott nicht. Es kann das Selbstbild sein. Wir malen das ja in bestimmten Farben, die geprägt sind durch unser Leben. Und vielleicht würde Jesus das Bild von uns in ganz anderen Farben malen, als wie wir selbst. Vielleicht würde er überhaupt nicht so viel Grau und dunkle Töne nehmen. Aber wir fühlen so. Es können Gewohnheiten sein, die ihre tiefen Spuren in mein Leben gegraben haben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, außerhalb derer zu existieren, zu leben, mich zu bewegen. Selbstverständlichkeiten, die ich nicht mehr hinterfrage, weil sie sich bewährt haben. All das macht sich bemerkbar, wenn Jesus mit mir redet. Und all das wird plötzlich relativ laut in mir, wenn Jesus mit mir reden will. Und das führt dann in der Folge dazu, dass ich dann tief bewegt bin, wenn Jesus mit mir redet und oftmals nichts daraus folgt. Und der Herr ist so gütig, dass er wieder und wieder mit mir redet. Manchmal habe ich das Empfinden, er wünscht sich so sehr, dass ich schneller reagieren kann. Dass ich an diesen Grenzen nicht immer wieder Halt mache und abpralle, an meinen eigenen Grenzen. Er gönnt dir und mir, dass wir ähnlicher werden, wie er ist. Und vielleicht prallst du genau wie ich an deinen eigenen Grenzen ab. Sabine hat uns gerade dieses Kapitel von der Auferweckung des Lazarus gelesen. Wir werden demnächst auch noch mal eine Predigt dazu hören, aber jetzt möchte ich dieser Spur folgen. Dieser Frage, wie wird aus Berührung Veränderung? Wie können wir Grenzen überwinden? Denn der Lazarus, der stand oder hat die ultimative Grenze überschritten gehabt. Der war tot. Und wenn wir diesen Bericht noch im Ohr haben oder ihn noch mal lesen, dann werden wir merken, es ist nicht nur die Auferweckung des Lazarus, um die es hier geht, sondern Jesus begegnet auch seinen Jüngern, er begegnet Maria, er begegnet Martha, weil auch die vor ihren Grenzen stehen. Weil auch sie wie in Gefängnissen sind, aus denen sie nicht rauskommen. Ihnen möchte er genauso helfen, Grenzen zu überwinden, damit Veränderungsprozesse möglich werden. Schauen wir uns das mal an. Lazarus und die beiden Schwestern Maria und Martha, die waren Freunde von Jesus. Und die wohnten in Bethanien, das liegt ganz nah bei Jerusalem, Ölberg einmal rüber, gar nicht weit. Jedes Mal, wenn Jesus nach Jerusalem kam, mindestens dreimal im Jahr zu den großen Festen, hat er Lazarus, Maria und Martha besucht. Hatten die tolle Zeit miteinander, haben Sabbat gefeiert, Brot gebrochen, haben miteinander gebetet, sich ausgetauscht, saßen unter den Olivenbäumen. Super, das war eine richtig enge Beziehung. Jesus hatte echte Freunde, seine Jünger und auch Leute außerhalb dieses Kreises. Und dann wird halt Lazarus eines Tages krank. Und was liegt dann näher, dass die Schwester Maria und Martha einen Boten losschicken zu Jesus, der in Galiläa, 100 Kilometer weiter im Norden, unterwegs ist und sie bitten lässt, bitte komm schnell nach Bethanien. Dein Freund Lazarus, der ist krank, dem geht es richtig schlecht, der braucht dich jetzt. Maria und Martha waren sich sicher, dass Jesus kommen würde. Das war der Freund. Maria und Martha haben erlebt, wie Jesus geheilt hat. Und er hat Hunderte geheilt. Maria und Martha konnten gar nicht anders denken, als dass Jesus sofort als stehen und liegen lässt und zu Lazarus eilt. Und genau das tut er nicht. Er hörte diese Nachricht des Boten und blieb weiter in Galiläa. Zu seinen Jüngern sagte er da so einen etwas schwierigen Satz: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. In dem Kontext ist das ein bisschen schwer verstehbar, oder? Also wenn man sich ein bisschen reindenkt in die Situation, Leid und Herrlichkeit. Für uns geht das nicht zusammen. Vielleicht hat Johannes, der den Bericht aufgeschrieben hat, das auch so empfunden. Der hat nämlich an dieser Stelle dann etwas Wichtiges hinein ergänzt. Er schrieb: Jesus aber liebte Maria und Martha und Lazarus. Obwohl Jesus in Galiläa blieb, weit entfernt, noch zwei weitere Tage. Lieben, und das ist etwas, was uns schwerfällt und was wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Jesus hört hier von einer echten Not, aber er setzt zunächst nicht alle Hebel in Bewegung, diese Not zu beheben. Er lässt den Dingen ihren Lauf. Lazarus geht es von Tag zu Tag schlechter, bis er schließlich stirbt. Und Jesus war nicht bei ihm. Jesus war nicht da, als Lazarus ihn am meisten gebraucht hätte. Jesus war in Galiläa. Kennst du solche Erfahrungen? Nicht in dieser Dramatik, aber dieses Empfinden, Jesus ist nicht da, obwohl ich ihn jetzt brauche. Es scheint so zu sein, dass Jesus den Dingen einfach ihren Lauf lässt. Hat er mich vergessen? Hat er mich übersehen? Bin ich irgendwie am Rand runtergefallen? Lieben, deshalb ist dieser Einschub von dem Johannes so wichtig. Jesus aber liebte Martha und Maria und Lazarus. Er hat sie eben nicht übersehen. Er hat sie nicht vergessen. Er hat sich nicht von ihnen abgewandt. Aber, und das ist für uns immer eine Herausforderung zu lernen, Jesus hatte eine andere Sicht auf die Situation dieser drei. Er sprach davon, dass Gott verherrlicht werden sollte. Er sprach davon, dass Jesus, er selbst, dadurch groß werden sollte. Ihr Lieben, Jesus hat mehr im Blick als die Abhilfe einer Not. Und er will Tieferes tun, als nur in Anführungsstrichen Bewahrung zu geben. Das ist manchmal für uns ja das Höchste dessen, was wir erwarten und erbitten. Herr, bewahre uns, dass unser Leben so weitergeht, dass wir nicht stolpern, dass wir nicht Diagnosen bekommen, dass der Beruf gut läuft, dass es friedlich zugeht, dass die Familie einen guten Weg geht. Herr, bewahre. Und Bewahrung ist kostbar. Es ist wunderbar. Aber ihr Lieben, sie ist nicht immer das Höchste dessen, was Jesus geben möchte. Manchmal ist es so, dass Jesus zulässt, dass wir an Grenzen kommen und Grenzen uns bewusst werden, damit wir lernen, diese zu überwinden. Nicht in diesem Ping-Pong-Spiel, was ich von mir erzählt habe. Man hört etwas, man fühlt etwas von Jesus, will losgehen, stößt an die Grenze, zack, wieder zurück. Und dasselbe Spiel geht immer hin und her. Manches Mal ist das, was Jesus tut, für uns eine Hilfe, an dem Punkt der Grenze zu stehen, um mit ihm darüber zu springen. Und dennoch, Jesus tut das aus Liebe zu uns. Er weiß, wie du dich fühlst im Kreis deiner Mitschüler oder Kollegen. Er weiß, was dir echte Mühe macht, wo du ringst mit Überforderung oder vielleicht mit irgendwelchen ethischen Fragen, die dir ganz auf dem Herzen liegen, die du nicht beantworten kannst. Er weiß, in welchen Spannungen du stehst und wie schmerzhaft es ist, wenn Kinder einen anderen Weg gehen, als die Eltern erbetet haben. Und in all dem sagt Jesus, ich liebe dich, ich bin da für dich. Und vielleicht kann es für dich eine Hilfe sein, wenn es dir so geht, dass du zu Jesus kommst und ihn fragst, Herr, wie kannst du in all dem und trotz allem, was mir so auf der Seele liegt, was ich nicht auflösen kann, wie kannst du darin groß werden? Ich will an dir festhalten, weil ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Ich will dir vertrauen, auch wenn das Vertrauen im Moment ziemlich wackelig ist, aber ich will es. Du liebst mich, darauf stelle ich mich. Jesus blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Ich komme gleich noch drauf, dass Jesus in Galiläa geblieben ist, führte Maria und Martha an ihre Grenze, wo sie nicht weiterkamen. Dass Jesus sich nach 2 Tagen entschlossen hat, nach Judäa zu gehen, stellte die Jünger mitten vor ihre Grenze. Mit der haben sie gelebt, die haben sie gar nicht so bewusst wahrgenommen. Sie haben reflexartig reagiert, aber plötzlich wurde sie ihnen bewusst. Und sie waren alles andere als erleichtert, dass Jesus sich jetzt entschieden hat, zu Lazarus zu gehen. Vor kurzem noch ist Jesus mit ihnen nach Galiläa geflohen, also nicht hinspaziert, dort ist ein neues Missionsfeld. Nein, er musste fliehen, weil in Judäa die fromme Elite ganz offen von einem Mordkomplott redete. Jesus musste fliehen, weil er wusste, seine Zeit ist noch nicht da. Und die Jünger immer mit im Schlepptau. Und vielleicht hatte sie das sogar beruhigt, dass Jesus auf die Nachricht des Boten aus Bethanien nicht reagiert hatte. So gesagt, ich bleib noch. Ja, Mensch, mit dem Lazarus, das tut uns leid. Das ist auch wirklich schlimm, das ist so ein lieber Knopf, so ein echt starker Bruder. Jesus, aber ehrlich, hier in Galiläa, da sind wir zumindest sicher. Und du bist sicher. Du wirst doch das sicher nicht um deines Freundes willen so einfach aufs Spiel setzen, oder? Der Widerstand gegen Jesus lastete den Jüngern sehr auf ihren Schultern, weil es auch für sie Gefahr bedeutete. Sie waren besorgt um Jesus, aber genauso um ihre eigene Sicherheit. Und nun, als Jesus plötzlich sagt, oh doch, wir gehen nach Judäa, wir gehen zurück, wir gehen nach Bethanien zu Lazarus, da zerplatzte die Seifenblase ihrer Sicherheit mit einem Mal. Und sie waren völlig verängstigt, völlig hilflos, durcheinander im Kopf. Die Gespräche in dem Text, wenn er sie durchliest, die zeugen genau davon. Sie verstehen nicht mehr, was Jesus sagt, weil sie mit sich selbst beschäftigt waren. Und Thomas, der Jünger, hat dann einen Satz gesagt, weil er merkte, dass Jesus sich nicht mehr umstimmen lässt. Und dieser Satz klingt wie vorauseilende Resignation. Ihr merkt doch, wie wichtig es Jesus offenbar jetzt geworden ist, wieder nach Judäa zu gehen. Dann lasst uns mit ihm mitgehen, denn es wird sicherlich besser sein, wir sterben mit ihm, als dass wir ohne ihn leben. Und wieder reagiert Jesus ganz merkwürdig. Er sagt diesen Jüngern, die gerade emotional Achterbahn fahren und gar nicht wissen, wo sie stehen: Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, um Lazarus zu heilen. Damit ihr nun glaubt. Oder damit in euren Herzen endlich das Vertrauen aufsteht. Ihr Lieben, die Jünger, die haben die ganzen Wunder Jesu miterlebt. Der Mund stand ihnen oft sperrangelweit offen. Sie haben das erlebt und nicht verstanden. Sie waren begeistert und wussten gar nicht, worum es Jesus eigentlich ging. Aber sie gingen mit ihm mit irgendwie. Und jetzt war offensichtlich der Punkt gekommen, vor der Kreuzigung Jesu, wo Jesus gesagt hat, es muss etwas anders in euren Herzen passieren. Ich muss in euren Herzen groß werden. Und das sind verängstigte, kleine, verunsicherte, ich-bezogene Herzen. Aber ich will daran groß werden. Und darum ist es gut für euch, dass ich jetzt erst gehe. Es ist gut für euch, dass ihr eure Grenze so deutlich spürt. Weil nur wenn ihr sie nicht mehr ignoriert, wenn ihr sie nicht mehr verleugnet, kann ich euch helfen, sie zu überwinden. Das ist ja auch so ein Ding. Diese ganzen Grenzen, die wir so haben, da wo wir abprallen, es ist ja irrschwer, sich dazu zu bekennen und zu sagen, ja, das sind meine Grenzen. Ich bin nicht so, wie ihr mich, euch mich vorstellt. Ich bin nicht der, der immer drüber springt über alles, was im Weg liegt. Ich bin ein kleines Häschen voller Sorge vor einer Mauer. Jesus mutet den Jüngern das zu, es zu sehen, es zu bejahen. Und nur so können sie überwinden lernen. Als Jesus nun endlich in Bethanien ankam, da war Lazarus nun schon 4 Tage tot. Und Martha, vielleicht so ein bisschen so ein Sinnbild für eine beherzt pragmatische Frau, die die Dinge anpackt, die eilt ihm entgegen und überkippt ihn gleich mit den Vorwürfen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, es wäre alles anders geworden. Wir hätten dieses Leid nicht, mein Bruder wäre nicht gestorben. Du hättest noch deinen Freund. Du hättest dich erwiesen als der, der wirklich Empathie hat und mitleidet, mitfühlt und die Dinge verändert. Aber du warst ja nicht da. Der ganze Schmerz, sie kippt ihn einfach über Jesus und sagt ihm noch hinterher, jetzt liegt er 4 Tage im Grab, der stinkt schon. Da ist nichts mehr zu holen. Und Jesus fängt an, mit ihr über Auferstehung zu reden. Stichwort Auferstehung. Ah, ja, Jesus, ich weiß schon, was du meinst. Klar, am Ende der Zeit, da werden wir alle auferstehen. Da wird Lazarus auch dabei sein, der war ja dein Freund. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Jetzt habe ich Schmerzen, jetzt habe ich einen Verlust, jetzt warst du nicht da. Und dann sagt Jesus ihr diesen Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das, Martha? Und wenn Martha jetzt ehrlich zu sich ist, kann sie diese Frage nicht beantworten. Sie müsste sie eigentlich verneinen. Aber Martha nimmt Zuflucht zu einem Bekenntnis und sagt, ja, ich glaube. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie hat nicht auf Jesu Frage geantwortet. Sie hat sich hinter einem Bekenntnis versteckt. Darf ich dich fragen, welche Unabänderlichkeit lastet auf deiner Seele? Welche unverrückbare Grenze? Was meinst du, ist dir nun für alle Zeit aus der Hand genommen worden? Wo gibt es für dich definitiv kein Zurück mehr, keinen Neuanfang? Was ist die Grenze, die in dein Leben hineingezeichnet ist, so wie für die Ewigkeit? Vielleicht magst du dann ähnlich wie Martha Zuflucht zu Glaubenswahrheiten nehmen und merkst, irgendwie erreichen sie dein Herz doch nicht so ganz. Du kannst dir das alles sagen, aber dein Herz bleibt leer, es bleibt wund, es bleibt hilflos, rebellisch, voller Vorwurf, in Distanz. Weil du eben so bist, wie du bist. Weil deine Verwundungen so tief sind, dass du gar nicht vorstellen kannst, wie soll das jemals wieder in Ordnung kommen oder heil werden. Und weil jeder Schritt der Veränderung an diesen Grenzen im Alltag scheitert, brauchst du gar nicht mehr antreten. Es ist zwecklos. Weil du Jesus nur noch zutrauen kannst, was du selber irgendwie schaffst. Das ist die Grenze, an der Martha stand. Und dann schließlich noch Maria. Kann man sich das vorstellen? Sie lief Jesus nicht mehr entgegen. Dieselbe Maria, die zu den Füßen Jesu saß, sagte, das ist der Ort, an dem muss ich sein. Dieselbe Maria, die eine innige Vertrautheit zu Jesus lebte, die ihm sehr nah war, sie geht ihm nicht mal entgegen. Sie verstand ihn einfach nicht mehr. Er kam zu spät, viel zu spät. Warum? Und aus ihrer Perspektive macht das alles gar keinen Sinn. Sie hatte das Gefühl, Jesus nicht mehr zu kennen. Jesus, warum bist du mit einmal so anders? Die Grenze der Maria. Jünger, Martha und Maria. Jesus versammelt sie alle an dem Grab. Und da stehen sie nun mit ihrem Herzen, mit dem, wo sie merken, da kommen wir nicht weiter. Da ist für uns das Schild Sackgasse und das ist definitiv gemeint. Und Jesus ruft in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Wir lesen gleich den nächsten Satz. Was haben wohl die Jünger Maria und Martha empfunden in diesem Moment? Jesus ruft die stinkende Leiche von Lazarus aus der Höhle. Das ist doch eigentlich eine Grenze, die selbst Jesus nicht mehr überspringen kann. Wir können uns ja viel vorstellen, aber das nun gar nicht. Und dann kam Lazarus. Also wahrscheinlich er stolperte irgendwie so, weil er war in die Leinen und Leichentücher eingewickelt. Und die Jünger Maria und Martha und alle anderen standen entsetzt da. Sie waren völlig platt, fassungs- und regungslos. Sie wussten nicht, ob sie träumen oder wach sind. Und Jesus muss sie dann anstupsen und sagen, hey, hey, geht doch mal hin, macht ihm mal die Leintücher ab, sonst fliegt er hin und ist wieder. Diese Auferweckung des Lazarus, ihr Lieben, ist weit mehr als nur ein großes Wunder, was Jesus getan hat. Da steckt unendlich viel mehr drin. Für heute, Jesus macht sich groß, weil er sich als der Herr über alle Grenzen offenbart. Und der Herr über alle Gefängnisse. Was er selber an sich dann erleben wird, er wird auferweckt aus dem Tod. Das tut er hier als ein Zeichen, damit seine Jünger Maria und Martha das in ihr Herz aufnehmen können. Wir mögen an unseren Grenzen stehen. Wir mögen vor diesem Grab stehen. Es mag alles für uns zu spät sein. Er scheint zu spät gekommen zu sein. Und Jesus spricht, und das ist was völlig Neues, erlebbar. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Und es gilt nicht erst in der Zukunft, sondern hier und jetzt, sogar in deinem Leben. Grenzen überwinden. Lass dich von Jesus an diese Grenze führen. Das ist der erste Schritt. Oft registrieren wir die Grenze und ziehen uns wieder zurück. Ja, da ist sie halt. Geh mal dahin. Werd dir mal bewusst, wo liegt die Grenze oder die Grenzen? Was sind die Dinge, die dich einschnüren? Und dann schau das nicht zu intensiv an, sondern schau gleichzeitig zu Jesus. Der steht ja mit dir, wie er vor der Grabhöhle des Lazarus mit den anderen stand. Schaust du Jesus an und sagst du, Jesus, die Grenze steht vor mir. Du stehst an meiner Seite. Kannst du etwas bewegen? Kannst du entweder in diese Mauer ein Loch reinschlagen oder mir helfen, drüber zu klettern? Oder springen wir beide Hand in Hand drüber? Was willst du tun? Aber wenn ich dich ansehe, Jesus, dann merke ich, die Grenze gewinnt, verliert an ihrer Macht und Stärke. Und ich will mit dir weitergehen. Ihr Lieben, dann ist der Schritt zu sagen, ich vertraue Jesus. Das ist manchmal ein Schritt. Weil wir, wenn es uns gut geht, sagen, ja, wir vertrauen Jesus. Und wenn wir an dieser Grenze stehen, wenn wir selbst angefochten sind, ist oft das Vertrauen, was angefragt ist. Zu sagen, Jesus, ich ergreife deine Hand. Auch wenn ich rausrutschen drohe, du hältst mich. Bitte, geh mit mir über diese Grenze. Verändere mich, damit ich erleben darf, dass du mich ähnlicher machst, wie du selbst bist. Jesus siegt, wo du verlierst. Er liebt, wo du nur gereizt bist. Er glaubt, wo du dir Sorgen machst. Und er betet, wo du schweigst. Amen.